Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Bevor ich beginne, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich möchte dich bitten, dass du mich nur das sagen lässt, was du für richtig und wichtig hältst und dass du Herzen und Ohren bei jedem öffnest, der das jetzt hört. Amen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, was es eigentlich bringt, Jesus nachzufolgen. Dinge aufzugeben, Dinge aufzuopfern und ob dafür überhaupt mal was zurückkommt. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang so lebt, wie er möchte und kommt 2 Wochen vor seinem Tod zu echtem Glauben an Jesus, dann geht er Gott sei Dank genauso ins Himmelreich ein wie du und ich. Und es wird wohl niemand von uns behaupten, dass wenn ich Zeit aufgebe, um Kindergottesdienst zu machen oder wenn ich Geld aufgebe, um meinen Zehnten zu geben, dass das über das Heil entscheidet. Also was bringt es, Dinge aufzugeben, Sachen aufzugeben, an der Heiligung zu arbeiten? Was hat man davon? Ich habe mir diese Frage schon gestellt und zum Glück gibt es in der Bibel ja eine Stelle, wo steht, dass alles, was wir aufgeben werden, bekommen wir 100-fach wieder. Und ich habe gedacht, dort werden Dinge erwähnt. Ich könnte da einfach 1, 2 Sachen hinzufügen, wie Zeit und Geld. Und habe mir dann auch schon was Gutes überlegt, was ich euch jetzt kurz vorstellen will. Und zwar war ich ja 4 Jahre an einem theologischen Seminar. Und diese 4 Jahre haben ungefähr 10.000 Euro an Studiengebühren, Papierkosten und sowas gekostet. Wenn ich das jetzt 100-fach wiederbekommen würde, beziehungsweise meine Eltern, wären das 1 Million. Dann war das natürlich auch viel Zeit. Man hatte so 240 Credits zu absolvieren. Ein Credit entspricht ungefähr 25 Arbeitsstunden. Das sind also 6.000 Stunden. Das mal 100 sind 600.000 Stunden. Das sind circa 68 Jahre umgerechnet. Und während dieser Bibelschulzeit habe ich natürlich weniger Sport getrieben, weil man da irgendwie anderes zu tun hatte. Und das heißt, ich habe locker, wenn nicht sogar mehr, 10 Muskelpartien in dieser Zeit verloren. Und die jetzt mal 100 macht dann 1.000 Muskelpartien. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt, beziehungsweise meine Eltern, 1 Million haben, 68 Jahre Zeit zur freien Verfügung und ich müsste etwa so aussehen. Ja, jetzt ist das Seminar allerdings schon über 3 Jahre her. Weder bin ich Millionär, noch hatte ich auch nur die letzten 3 Jahre zur freien Zeit zur Verfügung. Und sind wir ehrlich, so aussehen tue ich auch nicht. Ganz so einfach scheint das also nicht zu sein. Deswegen lasst uns den Text doch einmal zusammen anschauen und schauen, wie der zu verstehen ist. Der steht in Markus 10, 28, 31 und viele Bibelübersetzungen machen das mit diesem Abschnitt auch so. Deswegen habe ich ihn auch mal mit Lohn der Nachfolge überschrieben und ich werde ihn nach der Elberfelder Übersetzung einmal lesen. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Wir wollen uns ganz kurz angucken, wo dieser Text im literarischen Kontext in der Bibel steht, also was kommt so davor. Und davor haben wir die Geschichte von dem Reichen, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, halte dich an meine Gebote. Und der Mann sagt, das tue ich. Dann sagt Jesus, ja, eine Sache fehlt dir noch, verkauf all deinen Besitz. Und dann geht der Reiche traurig weg, weil er eben halt sehr viel besitzt. Und dann folgt am Ende der bekannte Ausspruch, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich denke, viele kennen die Geschichte. So, und in Vers 28 macht Petrus sich nun zum Wortführer der Jüngerschaft und stellt mit seiner Frage schon einen Kontrast zu der negativen Geschichte von dem Reichen dar. Der Reiche, der wollte es nicht aufgeben, aber Jesus, wir haben doch alles aufgegeben. Und ich muss sagen, ich bin erst einmal beruhigt, dass Petrus diese Frage stellt, weil, das heißt ich und vielleicht auch du, wenn du dir die Frage schon mal gestellt hast, wir müssen uns nicht für die schlechtesten Christen seit Jesu Geburt halten, denn selbst Petrus und die Jünger, die Tag ein, Tag aus mit Jesus unterwegs waren, hat diese Frage beschäftigt. Auf der anderen Seite, alles aufgeben muss hier natürlich gesehen werden im Horizont eines palästinisch-ländlichen Milieus. Da gehen wir im nächsten Vers noch genauer drauf ein. Was man aber hier schon mal sagen kann, ist, dass dieses alles wohl nicht absolut und total verstanden werden darf. Denn Petrus wird wahrscheinlich nicht ohne Kleidung vor Jesus gestanden haben. Das heißt, er hat nicht wirklich alles aufgegeben. Und zumindest lassen Markus 1,29, 4,36 und Johannes 21,3 den Schluss zu, dass Petrus auch noch ein Haus und ein Boot besessen hat. Das heißt, es geht hier nicht um ein zwanghaftes Aufgeben oder um ein krankhaftes Verkaufen, sondern es geht darum, die Dinge aufzuopfern, die im Weg stehen, wenn man Jesus nachfolgen will, die dem authentischen Glauben zu Gott im Weg stehen. Und genau das passt ja auch vor zu der Geschichte mit dem Reichen, weil da war der Reichtum eben genau die Hürde, die im Weg stand, um Jesus nachzufolgen. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass die Jünger einiges aufgegeben haben, um Jesus nachfolgen zu kommen. Kein Zweifel darüber. In Vers 29 antwortet Jesus nun. Ich lese dir nochmal. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Und die Antwort finde ich in vielerlei Hinsicht gut. Erst einmal, weil Jesus auf die Frage eingeht. Er ist nicht entsetzt oder verärgert oder schickt Petrus weg und sagt, sag mal, geht's noch? Was stellst du mir so eine Frage? Sondern er erkennt damit an, dass die Treue der Jünger in der Tat dafür gesorgt haben, dass sie Sachen verloren haben oder Bindungen aufgeben mussten. Auf der anderen Seite geht Jesus aber auch nicht auf die mögliche Selbstrechtfertigung von Petrus ein, sagt, ja, Petrus, du bist so besonders, du hast hier ganz viel aufgegeben und dir kommt das auf jeden Fall alles zugute. Sondern Jesus eröffnet eine Grundwahrheit zum Thema Nachfolge. Und nun führt Jesus eben die Dinge auf, die im Horizont des palästinisch-ländlichen Milieus bekannt sind und halt unter Umständen aufgegeben werden mussten. Und das sind eben Haus, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder und Äcker. Und das ist ja auch logisch. Wollte der Jünger damals Jesus nachfolgen, konnte er nicht seine ganze Familie mitnehmen. Und er konnte ja auch seinen Acker nicht irgendwie noch auf die Schultern laden, sondern in dieser ja missionarischen Wandergesellschaft, in der Jesus unterwegs war, und wenn die Jünger da mitgehen wollten, konnte man das nicht mitnehmen. Und das waren schon ziemlich harte Opfer. Ich meine, selbst heute hat Familie einen hohen Stellenwert, aber damals hatte die familiäre Verbundenheit ja noch einen gesellschaftlichen ganz anderen Stellenwert und das musste man unter Umständen aufgeben. Interessant ist hier, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass Jesus den Ehepartner nicht erwähnt, der aufgegeben werden muss. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber das kann einmal damit zusammenhängen, dass in Markus 10 Jesus schon über die Unauflösbarkeit der Ehe spricht. Also auch wenn ich Jesus nachfolgen will, kann ich meine Ehe nicht einfach wegschmeißen. Und es passt auch zu 1. Korinther 9, Vers 5, wo steht, dass Petrus und die anderen Apostel mit ihren Frauen reisten und dienten. Aber natürlich muss man auch hier sagen, dass die Beziehung zu Jesus, die Nachfolge, wichtiger ist als der Ehepartner an sich. Das finden wir nämlich dann auch in Lukas 14, 26. Ja, der Vers endet mit um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Ich vermute, das ist klar. Aber es geht hier natürlich darum, Dinge für Jesus aufzugeben in seiner Nachfolge, für sein Evangelium, für Tod und Auferstehung. Also das heißt, ich kann auch nicht zu Gott kommen und sagen, und, oh Gott, ich habe hier alles aufgeopfert für mein Traumauto, zum Beispiel das hier. Ja, jetzt möchte ich aber hier einiges wiederhaben. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist also eine Grundwahrheit, die Jesus hier aufführt, dass Nachfolge etwas mit Aufgabe und Opferbereitschaft zu tun hat. Vielleicht nicht sonderlich überraschend, aber ist dir und mir das gerade hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, noch bewusst, dass Nachfolge manchmal wirklich was mit Aufgabe und Opferbereitschaft zu tun hat? Ich habe die ersten beiden Verse deswegen mal mit dem Thema Aufgeben unterschrieben oder überschrieben, denn Dinge aufzugeben gehört, biblisch gesehen, zur Nachfolge dazu. Kommen wir nun zu Vers 30. Den lese ich auch nochmal. Der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Verheißung entspricht hier einmal auf zwei Ebenen. Einmal ist sie einfach die gegebene Situation des Wandermissionars, der ja das Verlassene jetzt in den ganz vielen neuen Orten und Bekanntschaften neu erlebt und zurückbekommt. Auf der anderen Seite wird uns bei der Rückerstattung von Häusern und Familien in diesem Leben ein Spiegel der Gemeinde vorgehalten. Jesus spricht hier im Ausdruck etwas als Übertreiben von hundertfach Empfang, denn es geht bei Häusern und Äckern nicht um den direkten materiellen Besitz und bei Brüdern und Schwestern nicht um die buchstäbliche Blutsverwandtschaft, sondern es geht um die reichliche Teilhabe an der familiären Gemeinschaft der Jünger Jesus, zusammen mit dem Besitz, den diese ja verwalten. Ich meine, eigentlich ist es logisch, auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde, aber es kann natürlich keine rein materielle Erwartung hier vorgenommen werden. Erstens wird das dem Abschnitt über den Reichen ein wenig widersprechen, wenn es jetzt hier nur um Besitz geht. Und zweitens, mal ganz ehrlich, wenn ich wüsste, ich müsste mein Auto oder Haus nur für Jesus aufgeben und würde 100 Häuser zurückbekommen oder 100 Autos, ich würde das schon allein um des Besitzes willen machen und das hätte dann nichts mehr mit für Jesus zu tun, sondern einfach nur für den Besitz. Diese Teilhabe an der Gemeinschaft der Jünger, an der Gemeinde Gottes, deutet jetzt schon das ewige Leben mit Gott an, was ja das Ziel ist. In der Gemeinde sollte oder wird dem, der wirklich alles hingegeben hat, eine neue Gemeinschaft, eine neue Familie, in der Gottesfamilie, ein neuer Anteil zuteil. Und mit da kann geteilt werden der gemeinsame Besitz. Man bekommt mit der Gemeinde eine neue Familie, ein neues Zuhause, in der alle Christen zusammenstehen und da aller Besitz Gott gehört, der auch unter allen geteilt werden kann. Ich glaube, dass das Erlebnis der Gastfreundschaft, der Nachfolge, Menschen besser nachvollziehen können, die vielleicht schon mal in viel ärmeren Ecken dieses Planetens waren und da Erfahrung gemacht haben. Ich war das noch nicht, aber ich habe mir, dass es so ist, mal von zwei Menschen bestätigen lassen, wo einer schon mal in Brasilien war und dort sich aufgehalten hat und wer anders in Malawi. Aber ich glaube, auch wir kennen den riesengroßen Nutzen der Gemeinde und der christlichen Brüdern und Schwestern. Denn egal in welcher Stadt du bist, du hast eine Anlaufstelle. Du bist da hingezogen, kennst niemanden, aber du weißt, dass du in der Gemeinde vor Ort Menschen findest, mit denen du direkt eine Basis hast, weil ihr dem gleichen Herrn folgt, die dir helfen können, die dir unter die Arme greifen können, in der Stadt sich wohlzufühlen. Ja? Die Jünger sind also jetzt schon in die Nachfolge eingetreten und sollen sich bewusst werden, dass diese geleisteten Verzichte eben nicht um ihrer selbst willen erfolgen, sondern dazu verhelfen sollen, eine neue Gemeinschaft, Gemeinde als wirkliche Bruderschaft und Schwesternschaft aufzubauen. Und ganz ehrlich, ich habe mich hier ein bisschen ertappt und habe überlegt, ja Janosch, die Motivation ist bei dir aber selten präsent. Bei mir ist dann schon manchmal eher präsent, also wenn ich das und das jetzt aufgebe, was bekomme ich da eigentlich ich persönlich zurück? Was kommt denn da für mich zurück? Und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es darum doch gar nicht geht, sondern in erster Linie darum geht, dass wir eine Bruderschaft, eine Gemeinschaft aufbauen können, die sich wirklich wie hundertfacher Lohn anfühlt. Und ich meine, auf der anderen Seite erlebe ich das ja schon ein bisschen. Ich arbeite beim Bibellesebund und ich kann da nur arbeiten und meinen Lohn bekommen, weil andere Christen einen Teil von ihrem Geld aufopfern und damit den Bibellesebund mit Spenden unterstützen. Ob sich das nun alles immer wie hundertfache Erstattung anfühlt, weiß ich nicht. Ist eine andere Frage. Ich gebe zu, ich persönlich finde häufig nicht und wünsche mir, dass es manchmal mehr wäre wie mein Beispiel am Anfang. Aber ich glaube, das kann an zwei Sachen liegen. Einmal daran, dass viele von uns vielleicht in Gemeinde, in Gemeinschaft mit Christen hineingeboren sind und das für uns ein bisschen selbstverständlich geworden ist. Und auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass das daran liegt, dass wir das hier als Gemeinde in Gummersbach, aber auch als weltweite Christen und als deutschlandweite Christen einfach noch nicht optimal leben. Dass wir noch zu sehr bei uns sind und zu wenig bei der Gemeinschaft. Und man muss grundsätzlich sagen, wenn Jesus das sagt, dann ist das so. Ja? Wie Oswald Chambers mal gesagt hat, Glauben ist ein ungeheures Wagnis ohne Sicherheit. Ich muss glauben, dass Gott gut ist, trotz all meiner Erfahrungen, die dagegen sprechen. Und ich finde, das passt hier auch. Ich muss glauben, dass das hundertfacher Gewinn ist, weil Jesus es gesagt hat. Und das, was Jesus sagt, steht nun mal über meinen persönlichen Erfahrungen, auch wenn das manchmal richtig hart ist. Zu erwähnen ist zu dem Vers noch, dass hier auch von Verfolgung die Rede ist. Ja, ich denke, das ist uns bewusst. Wir brauchen nur mal bei Open Doors zu schauen, in wie vielen Ländern Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Und auch hier in Markus haben die Jünger Verfolgung erlebt. Kaiser Nero hat zu der Zeit regiert und das war nicht der beste Kaiser für die Christen. Also genau wie Nachfolge großen Segen enthält, kann sie und wird sie auch Verfolgung erhalten. Vielleicht dem einen oder anderen ganz aufmerksam ist aufgefallen, dass der Vater bei dem hundertfachen Empfang nicht erwähnt wird. Der fehlt da. Und das hat den Grund, dass in der radikalen Existenz der Nachfolger als Jünger Jesu gibt es nur einen Vater. Nur den Vater Gott im Himmel, dem man sich unterzuordnen hat. Und da gibt es keine 109 Väter. Das heißt, diese Auslassung hier ist Absicht, denn Gott selbst ist der neue Vater der geistlichen Familie. Das heißt, dieses gegenwärtige Zeitalter enthält schon jetzt segensreiche Elemente, sozusagen anfänglichen Heilscharakter. Man nennt das dann schon jetzt und noch nicht. Also wir erleben schon was im Segen Gottes in der Gemeinschaft, aber natürlich ist das noch nicht die Endstufe, wenn wir da mit ihm im Himmel sind. Und das ist ja das Coole, die Verheißung von Jesus bleibt nicht bei dem jetzigen Leben stehen, sondern geht weiter und wir kriegen das ewige Leben verheißen. Was doch eigentlich das Ziel ist. Also bei Gott, bei Jesus im Himmel zu sein, das ist doch das Ziel. Wichtig ist hier noch zu sagen, dass das keine Bedingung ist. Also man kann nicht sagen, nur wenn du alles aufgibst und dann hier schon hundertfach empfängst, dann bekommst du auch ewiges Leben. Nein, das hier ist keine Einlassbedingung, sondern Lohngarantie. Wenn du so handelst, bekommst du Lohn, aber keine Einlassbedingung für den Himmel. Das heißt, es geht bei der Jüngerschaft nicht darum, Sachen aufzugeben, um später mal Lohn zu bekommen. Ich muss mir das selber manchmal dick hinter die Ohren schreiben und ich glaube, dass man es manchmal auch als kleinen Motivationstritt nehmen kann, sich zu überlegen, okay, dafür kommt was zurück, aber die Intention sollte sein, dass wir es für Jesus machen und nicht für den Lohn. Deutlich wird aber auch, dass Gott sich nicht schenken lässt, was er nicht im Kommen in seiner wunderbaren Gottesherrschaft zurückzahlt und das sogar noch viel besser und viel mehr. Ja. Also, wir werden für manches Aufgeben hier auf der Erde schon belohnt, vor allem durch die Gemeinde und letztlich mit dem ewigen Leben, dem größten Lohn aller Zeiten. Deswegen habe ich diesen Vers unterschrieben mit auf, Komma geben. Einmal als Selbstaufforderung von Gott, auf, ich werde euch geben für das, was ihr aufopfert, für das, was ihr für mich tut. Und aber auch als Selbstaufforderung für uns, auf, lasst uns geben, um die Gemeinschaft zu stärken und dass sich das wirklich wie hundertfacher Lohn anfühlt. Kommen wir schon zum letzten Vers, Vers 31, auch den lese ich nochmal. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Die Aussage finden wir auch in Matthäus 20,16, Lukas 13,30. Und ich glaube, dass in diesem Vers drei Sachen drinstecken. Einmal unterstreicht er, dass Markus den ganzen Text im Sinne der Nachfolge verstanden haben will. Also wer auf der Erde jetzt wegen Reichtum und Ansehen und Macht und weil er sich davon nicht trennen will, die Ersten sind, der wird an die letzte Stelle gerückt. Die aber jetzt hier nichts haben und auch nichts sind, wie die Jünger zum Beispiel, die werden die Ersten sein. Das heißt, es kommen beim göttlichen Gericht andere Maßstäbe zu Trage. Nämlich, diese Maßstäbe basieren auf der Treue zu Jesus. Wichtig ist aber auch, es muss gesagt werden, dass das hier kein Pauschalurteil ist. Ja? Denn dort steht viele Erste. Das heißt, es gibt auch bleibende Erste. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Wenn hier auf der Welt ein Christ Macht, Reichtum und Ansehen hat und nutzt das wirklich für was Gutes, der wird das ja alles hinschmeißen, wenn es automatisch bedeuten würde, im Himmel bist du dann leider der Letzte. Nein, so kann das nicht gemeint sein, deswegen auch das hier kein Pauschalurteil. Wir identifizieren oder sozialisieren uns natürlich mit den Jüngern, ist ja auch logisch, wir sind selber Jünger und sind vielleicht in dieser Welt auch nicht immer die wichtigsten und die am meist angesehensten. Und das ist doch einfach cool zu wissen, dass Gott die Maßstäbe irgendwann umdrehen wird. Ja, dann sind wir vielleicht die Ersten. Aber auch ein kleines Wort der Warnung, ich glaube, dass es uns passieren kann, dass wir in unserer christlichen Bubble uns manchmal schon als die Ersten sehen oder denken, ach, da sind wir jetzt aber ganz besonders wichtig. Und ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass Gott das nicht auch mal umkehrt. Also ist da auch ein bisschen Vorsicht gebeten. Und als drittes glaube ich, dass wir eine Zusammenfassung hier der Lehre in Jesu Bezug auf den Dienst haben. Nämlich, dass es Dienst ist. Wir dienen dadurch auf die Welt, auch wenn wir dadurch die Letzten sind. Und deswegen habe ich diesen Vers mal umschrieben oder unterschrieben mit Nebekfua. Sagt euch vielleicht nichts, genau. Das heißt nämlich aufgeben rückwärts. Einfach darum, weil Jesus irgendwann die Maßstäbe und die Reihenfolge umdrehen wird. Ja, die sind dann umgekehrt. Ich möchte zusammenfassen. Aufgeben. Ja, Nachfolge hat was mit Opferbereitschaft und Aufgabe zu tun. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir bereit sein, Hürden, die im Weg stehen, zu opfern. Auf, Komma geben. Gott wird uns Lohn geben, für das, was wir aufgeben, vor allem durch die Gemeinde. Und wir können geben, damit sich die Gemeinde wie vielfacher Lohn anfühlt. Nebek Fua, die Verhältnisse werden später einmal umgekehrt. Darüber können wir froh sein und das als Powerschub nehmen, uns ermutigen lassen, aber gleichzeitig auch Vorsicht walten lassen, dass wir uns nicht im Reich Gottes, in der Gemeinschaft mit Christen über andere erheben. Ich finde es immer wichtig, dass es bei einer Predigt auch praktische Anwendungen gibt. Und deswegen habe ich mal drei mehr oder weniger praktische Sachen mitgebracht. Einmal bete. Und zwar bete, dass du bereit bist, Dinge zu opfern, die im Weg stehen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Ich weiß nicht, was das ist. Das kann der Job sein, das kann die Wohnung sein, das kann Zeit sein, das kann Geld sein. Aber bete dafür, dass Gott es dir zeigt und dich auch bereit dafür macht. Zweitens, lasst uns ganz praktisch dafür sorgen, dass sich unsere Gemeinde, aber auch die weltweite Gemeinde, wie hundertfacher Lohn für Menschen anfühlt, die wirklich alles aufgegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Wir sind eine große Familie und wenn man allem hinterherlaufen muss, jedem Euro oder jedem Arbeitsschritt, dann ist das mühselig und ich glaube, dann haben wir vieles nicht verstanden, weil dir und mir gehört gar nichts. Es gehört alles Gott. Ja? Luther hat mal in einer Predigt gesagt, was nicht im Dienst steht, steht im Raub. Ich glaube, die Aussage ist ziemlich radikal, aber da ist auch viel Wahres dran. Also nimm dir doch vielleicht heute mal die Zeit zu überlegen, wo du geben kannst. Ist es vielleicht heute Zeit, endlich mal den Zehnten einzurichten, um die Gemeinschaft Gottes zu unterstützen? Ist es vielleicht heute Zeit, dir Gedanken zu machen, wo du mitarbeiten könntest im Reich Gottes? Oder ist es vielleicht heute Zeit, dir Gedanken zu machen, für wen du ein Gebetspartner wirst und ihn wirklich jeden Tag umbetest? Und das Dritte ist, sei dankbar. Gott ist Gott, er müsste gar nichts machen. Und obwohl er nichts machen müsste, verheißt er uns in seiner Gnade sogar noch Lohn für das, was wir aufgeben werden. Und an manchen Stellen steht sogar, dass wir Lohn für jede Tat bekommen werden. Ich denke, das ist einfach ein Grund zu danken. Seid gesegnet. Amen.